Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kein Ponyhof. Mein Name ist Stefanie Jekel, ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen und sitze natürlich nicht alleine hier, sondern mir gegenüber sitzt wie immer meine liebe Kollegin Katharina Lorenz, unsere Expertin im Sozialrecht und in der Sozialpolitik. Hallo Katharina, guten Tag.
Hallo Steffi.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir beide sprechen heute über einen etwas schweres Thema vielleicht möglicherweise, aber über ein wichtiges Thema. Es geht nämlich darum, was passiert, wenn jemand verstirbt und die oder derjenige vielleicht kein Geld für die Bestattung hat, wenn es keine Angehörigen gibt, die sich um die Bestattung kümmern können, oder aber es Angehörige gibt, die auch kein Geld haben für die Bestattung.
Ja.
Und dann ist es ja so, dass sich da die Kommune drum kümmern muss vor Ort. Und wie das immer so ist, wenn Ämter und Behörden dabei sind, da gibt es Schwierigkeiten und da muss man manche Sachen beachten. Mhm. Deswegen ist das auch ein Thema bei uns in der Beratung.
Ja.
Aber natürlich spielt es auch eine ganz große Rolle, wenn man darüber nachdenkt, was ist denn eigentlich eine würdevolle Bestattung, und haben auch nicht Menschen, die keine Angehörigen haben, mehr ein Anrecht auf eine würdevolle Bestattung.
Ja.
Deswegen haben wir uns heute auch einen Gast eingeladen,
genau,
die in einem Projekt arbeitet, das sich genau darum kümmert, nämlich um würdevolle Bestattung. Dazu kommen wir später. Ich freue mich schon sehr, aber wir beide sprechen jetzt erstmal über einen Fall, den du uns mitgebracht hast. Und da geht es, wie so häufig bei uns in der Beratung, natürlich auch um finanzielle Aspekte.
Genau.
Also was passiert eben, wenn kein Geld für die Bestattung da ist, wenn es keine Hinterbliebenen gibt, oder wer muss eigentlich überhaupt für die Bestattung dann sorgen, wer muss das bezahlen?
Genau.
Das ist gar nicht so selten bei uns in der Beratung. Und
das
deswegen,
kommt vor, ja.
Genau, deswegen finde ich super, dass wir das Thema schon mal mit auf die Agenda genommen haben. Auch wenn wir, das muss ich noch mal kurz sagen, schon mal ein Thema gemacht haben, eine Folge gemacht haben zum Thema Bestattung.
Mhm.
Da ging es aber eher so um den Bereich Vorsorge, um was kann ich mich schon kümmern, ne, zu Lebzeiten.
Genau.
Und das wollen wir heute so ein bisschen ausblenden und das Thema Sozialbestattung in den Fokus rücken.
Genau.
Dann leg doch mal los. Was für einen Fall hast du uns heute mitgebracht?
Ja, genau. Also die Frau Ackermann kam zu uns in die Beratung, 64 Jahre alt. Und wir kannten sie auch schon, weil wir hatten den Grundsicherungsantrag für sie gemacht. Das heißt, sie bezog eine Rente, die war aber relativ niedrig und musste dann ergänzend Grundsicherungsleistungen beziehen. Und ihre Tochter war verstorben. Mhm. Das war eine relativ tragische Geschichte. Und sie hatte dann die Bestattung durchführen lassen.
Ja.
Es war eine Urnenbestattung und es waren so Kosten um die 2.500, 3.000 Euro. Und sie konnte das halt von ihrer Grundsicherung, von ihrer Rente natürlich nicht bezahlen. Sie bezog ja Grundsicherungsleistungen.
Das heißt also, woher? Keine Rücklagen, ne?
Keine Rücklagen natürlich. Und hatte dann einen Antrag gestellt beim Sozialamt auf Kostenübernahme der Bestattungskosten. Also das gibt es, das ist möglich, wenn man wenig Einkommen hat. Man muss nicht unbedingt Grundsicherung oder Sozialhilfe beziehen, um diesen Anspruch zu haben. Es reicht auch aus, wenn man ein niedriges Einkommen hat. Da gibt es so bestimmte Einkommensgrenzen, die man nicht überschreiten darf. Das ist so der Doppelte des Regelsatzes plus Unterkunftskosten. Und wenn man dann so darunter liegt, also keinen Anspruch hat auf Grundsicherung oder Sozialhilfe oder Bürgergeld, aber unterhalb dieser Einkommensgrenzen ist, kann man halt tatsächlich diesen Antrag auf Kostenübernahme stellen.
Okay, und das geht auch oder nur, wenn ich schon die Bestattung durchgeführt habe, oder kann ich so einen Antrag auch im Vorfeld stellen? Nee, das mache ich, also irgendwie muss ich es auslegen.
Genau, also es ist so, dass ich im Grunde die Bestattung in Auftrag gebe, weil da gibt es ja auch Fristen, die eingehalten werden
müssen. Ja, also du kannst ja nicht irgendwie 3 Monate warten, bis das Amt irgendwas entschieden hat.
Ja, es ist ja so, dass im Grunde dann halt auch die Bestattung relativ schnell dann auch vonstatten gehen muss. Das hat halt auch ordnungsbehördliche Gründe zur Gefahrenabwehr. Also das heißt, da können halt nicht die Verstorbenen über Monate irgendwie in der Kühlkammer halt irgendwie liegen oder sowas. Von daher, sie hatte sich halt darum gekümmert, hatte dann im Grunde ein Bestattungsunternehmen beauftragt. Die hatten ihr dann auch den Tipp gegeben, also dann die Kostenübernahme über das Sozialamt zu beantragen. Und dann kam die Rechnung und dann stand sie da und sagte, ja, jetzt muss das ja irgendwie bezahlt werden. und hat das alles beim Sozialamt halt eingereicht. Und die haben den Antrag bearbeitet und haben dann aber gesagt, nö.
Okay, ja.
Wir übernehmen nicht.
Überrascht mich jetzt nicht so, weil, ja. Also nur noch mal zum Verständnis, die Tochter hatte tatsächlich auch kein Vermögen, weil das wäre dann sozusagen eine Bestattung. Hätte sie Geld gehabt, dann wäre davon die Beerdigung bezahlt worden, ne?
Genau, also es ist natürlich so, klar. Also erstmal muss natürlich halt das Geld, was das Vermögen, was noch vorhanden ist, das würde dann im Grunde dann für die Bestattung natürlich draufgehen. Aber die Tochter selber hatte tatsächlich überhaupt gar kein Geld. Und auch keine Vermögenswerte und von daher war klar, also aus einem Erbe kann halt tatsächlich die Bestattung nicht bestritten werden. Ja. Genau.
So, das wäre aber der erste Weg, ne? Also und dann hat sie sich natürlich als Mutter gekümmert.
Als Mutter gekümmert, ist, als Verwandte, als nächste Verwandte.
Und aber sie bezieht ja Grundsicherung. Mhm. Also was war denn die Argumentation des Sozialamts zu sagen, nö, das bezahlen wir nicht? Mhm.
Also die haben gesagt, sie wäre ja nicht Bestattungsverpflichtete gewesen.
Ah, was ist denn, wann ist man denn bestattungsverpflichtet?
Ja, also das ist gar nicht so ganz einfach tatsächlich halt.
Wundert mich auch nicht.
Genau, es gibt nach dem niedersächsischen Bestattungsgesetz gibt es im Grunde halt eine Rangfolge, nach denen halt dann die Bestattungspflicht einsetzt. So, und im Grunde ist es so, dass man sagt, also an erster Stelle steht erstmal der Ehepartner. So, das ist klar.
Ja.
Das war hier nicht möglich, weil der Ehemann der Tochter war auch schon verstorben.
Oh je. So. Ja.
An zweiter Stelle stehen die Kinder und die gab es.
Ah.
Die gab es, ja.
Ach so, also hat das Sozialamt eigentlich gar nicht Unrecht gehabt, weil die Kinder hätten sich kümmern müssen, aber die Mutter ist denen zuvorgekommen.
Genau, also es war so, dass drei Kinder vorhanden waren. Allerdings gab es da eine Problematik. Also wie gesagt, es ist alles unter sehr schwierigen Bedingungen gewesen. Auch der Tod der Tochter war halt wirklich sehr dramatisch. Und die Kinder lebten schon seit einiger Zeit in Pflegefamilien. Das heißt, die lebten gar nicht mehr bei der Mutter.
Ja.
Wie gesagt, der Vater war auch schon verstorben und die Kinder waren in Pflegefamilien untergebracht, unter Obhut des Jugendamtes und waren minderjährig. Alle drei. Also das älteste Kind war 8 Jahre alt.
Also Entschuldigung, aber das Sozialamt findet, die sollen sich kümmern. Aber erzähl erstmal weiter.
Genau, war natürlich auch mittellos. Und die Argumentation war, diese Rangfolge ist strikt einzuhalten. Auch wenn die Kinder minderjährig und mittellos seien und die hätten sich kümmern müssen. So, und sie wäre eine nachrangig Verpflichtete gewesen. Und deswegen würde man die Kosten halt nicht übernehmen.
Aber das ist doch Quatsch.
Das ist total absurd.
Also wie sollen sich denn Kinder unter 18, wo klar ist, dass sie ja nicht mal einen Job haben können oder was auch immer, wie sollen die sich kümmern?
Genau. Das war von der Argumentation war das wirklich halt total hanebüchend. Die haben halt gesagt, es gibt da keine Sperrwirkung, das kann halt nicht sein, das kann man also nicht auflösen. Und die haben das sehr, sehr strikt ausgelegt.
Was für eine Sperrwirkung?
Nee, man hätte ja auch sagen können, okay, also wenn ich dann im Grunde halt in der Rangfolge derjenige, der eigentlich verpflichtet wäre, ist im Grunde halt tatsächlich aufgrund Minderjährigkeit oder so nicht oder ist nicht greifbar oder wir können den nicht ermitteln, dann ist der Nächste in der Rangfolge natürlich, der sich da auch irgendwie verantwortlich fühlt, verpflichtet.
Ja.
Das sah man halt seitens des Sozialamtes nicht. Und dann hatte man in einem zweiten Punkt dann auch noch bemängelt, dass die Kosten ja für die Urnenbestattung zu hoch seien.
Ah.
Das war dann so der zweite Punkt, den man dann halt angegriffen hat.
Was hatte sie gesagt? Was hatte sie gezahlt? Was hast du gesagt?
2.800 Euro.
Ja.
Also das war wirklich eine ganz, ganz einfache Bestattung. Ja. Das war eine Urnenbestattung. Sie hatte das auch in so einem Waldfriedhof. Da gab es auch keine großartige Trauerfeier oder sowas. Es gab auch jetzt keinen Leichenschmaus oder sowas danach oder einen Geistlichen, der da halt irgendwie noch, also die Kosten waren wirklich komplett im Rahmen. Das war wirklich das Minimum, was halt irgendwie tatsächlich halt auch irgendwie vertretbar ist, aber auch noch würdig ist. Und da hat sie überhaupt nicht aus den Vollen geschöpft. Also das war völlig im Rahmen.
Gibt es einen konkreten Betrag, wo man sagt, okay, das kann man ausgeben oder ist das von Kommune zu Kommune unterschiedlich? Wie ist das? Wahrscheinlich ist es unterschiedlich.
Ja, es ist unterschiedlich. Also erstmal kommt es darauf an, was das jeweilige kommunale Friedhofsgesetz vorsieht, also was im Grunde beachtet werden muss. Und dann ist es natürlich halt so, dass es schon im Rahmen einer würdigen und angemessenen Bestattung halt tatsächlich ablaufen sollte. Und die Kosten werden eigentlich auch übernommen. Problem ist so ein bisschen, dass es Kosten gibt, die man zum Beispiel nicht übernimmt. Also man übernimmt zum Beispiel nicht die Kosten für den Leichenschmaus. Mhm. Man übernimmt nicht die Kosten für den Geistlichen, nicht für Traueranzeigen, nicht für Trauerbekleidung, für verschiedene andere Sachen. Mhm. Also es ist wirklich halt im Grunde halt das Minimum der Bestattung, die noch als würdig angesehen wird.
Ich wollte gerade sagen, angemessen das ist aber auch Rahmen. Tatsächlich eine Definitionsfrage, ne?
Finde ich auch.
Was da tatsächlich würdig ist. Aber find da können auch. Wir nachher mit unserem Gast auch nochmal drüber
genau.
sprechen.
Genau, ich denke halt auch. Ne?
Was empfindet man so allgemein als würdig? Und
genau.
Das ist natürlich, ne, das Hinterbliebene nicht aus den Vollen schöpfen, wenn einfach kein Geld auf dem Konto da ist
klar.
Und sozusagen das Amt das alles übernehmen
genau.
soll, das ist ja klar. Und
genau.
ne, dass man Abstriche machen muss, ist natürlich auch klar.
Ja.
Aber ne, für ein anschließendes Beisammensein nichts zu zahlen
ja.
Ne, und auch für eine Anzeige nichts zu zahlen, okay, nehme ich mal so hin, aber
ja.
ich persönlich glaube, ich hätte eine etwas andere Definition von würdevoll.
Das stimmt.
Aber
gut,
da sind ja Ämter und Behörden auch manchmal nicht so empathisch, wie wir uns das auch wünschen würden. Aber du hast ja gesagt, Frau Ackermann hat das ja auch alles gar nicht gemacht. Also die hat es ja
nein,
wirklich
das
schon,
war ja,
schon ganz, ganz
war ja schon klar von
klein
Anfang an.
Gehalten. Wie
ja,
kommt
ja.
denn dann das Sozialamt auf die Idee, dass das trotzdem noch zu teuer
ja, erstmal
ist?
Pauschal, ne? Erstmal pauschal sagen, die Kosten sind halt zu hoch, ohne da großartig zu ermitteln
ach.
Und ihr einfach den Bescheid halt um die Ohren zu hauen, ne? So.
In der Hoffnung,
dann
hält sie
genau,
still und
dann
wir müssen
halt schon
nicht
still. Sein. Genau, genau. Was vielleicht auch nochmal zu beachten ist, man muss jetzt auch nicht unbedingt eine Urnenbestattung durchführen. Also es gibt zum Beispiel halt auch die Möglichkeit einer Seebestattung. Das könnte man jetzt zum Beispiel halt auch machen, wenn es da so einen persönlichen Wunsch halt des Verstorbenen gibt,
ja.
den man halt irgendwie noch nachvollziehen kann, dann geht das auch. Und was man auch beachten muss, sind im Rahmen der Religionsfreiheit natürlich halt auch religiöse Bestimmungen. Also
ja.
gerade im Bereich der Muslime oder der Juden gibt es da ja so bestimmte Bereiche, die da beachtet werden müssen, was zu einer jüdischen Bestattung zum Beispiel dazugehört. Und das würde das Sozialamt dann auch in diesem Rahmen dann tatsächlich halt auch übernehmen.
Also rein theoretisch zumindest.
Rein theoretisch,
ne?
Wie gesagt, auch religiöse Bereiche müssen halt auch beachtet werden. Das,
ja.
das gebietet ja schon die Religionsfreiheit. Ne? Genau.
Okay. Dann ist Frau Ackermann zu uns gekommen, nachdem das
genau.
Sozialamt gesagt hat, nee, also erstmal war sowieso alles viel zu teuer.
Und außerdem bist du ja gar nicht
und
verpflichtet
außerdem,
gewesen.
Und außerdem, schön, dass du dich gekümmert hast,
genau.
aber du wärst gar nicht an der Reihe gewesen, sondern deine
genau.
minderjährigen Enkelkinder hätten sich
genau.
kümmern müssen.
Genau.
Also wie auch immer das hätte geschehen
ja.
sollen. Aber
genau.
ne, hätte mich ja mal so interessiert, was das Sozialamt sagt, wie das hätte gehen sollen. Aber anyway.
Also wie gesagt, es ist ja eh schon schwierig, da so ein bisschen halt in dieser Rangfolge durchzusteigen. Ne? So, das muss man einfach auch ganz klar
okay.
sagen. Ne? Also erstmal muss es halt aus dem Erbe irgendwie oder der Erbe muss halt erstmal im Grunde halt zahlen. Wenn der Erbe selber ausschlägt, das kann er machen, dann muss er halt auch tatsächlich nicht die Kosten erstmal grundsätzlich übernehmen, wenn Vermögen da ist, also wenn im Grunde positiver da sind. Der Bestattungsverpflichtete kann auch das Erbe ausschlagen, aber da ist das Problem, selbst wenn er das Erbe ausschlägt, ist er trotzdem verpflichtet. Und das ist sehr, sehr kompliziert.
Oh ja,
halt
das klingt kompliziert.
Genau, das ist sehr, sehr kompliziert in den Einzelheiten. Da kann man als juristischer Laie überhaupt nicht durchsteigen. Nur hier war es ja so, allein der gesunde Menschenverstand gibt ja im Grunde schon ganz klar vor, also es ist kein Ehemann mehr vorhanden, die Kinder sind minderjährig und mittellos, es gibt sonst keine anderen Verwandten und die einzige Verwandte war hier tatsächlich die Mutter. Also ist doch im Grunde halt klar für Frau Ackermann in dem Moment auch gewesen, natürlich bin ich halt verantwortlich.
Also abgesehen
und
von der emotionalen
das ist
Verpflichtung,
davon mal
die
ganz,
sie sicherlich hatte. Ne?
Genau, die aber, emotionale ja sowieso ist ihre eigene Tochter. Aber natürlich dann halt auch aus dem rechtlichen Kontext heraus war ja eigentlich klar, natürlich, wer denn sonst? Also wer soll
ja, ja.
denn sonst die Bestattung jetzt
weil
übernehmen?
Weil sie wäre doch auch in der Reihenfolge die nächste nach den Kindern gewesen, ne? Eltern
genau.
oder wie ist das?
Genau, Eltern,
ja.
dann kommen Großeltern und dann gibt es auch noch die Geschwister nach dem niedersächsischen Bestattungsgesetz,
ja.
genau, die dann gegebenenfalls halt die Bestattungsverpflichtung haben und dann ist aber auch Schluss.
Also das heißt Cousins, Cousinen, Tanten,
nein.
Onkel, also
nein.
weitere,
genau.
weiter entferntere
Verwandte dann nicht mehr.
Daran
genau.
nicht, ne?
Genau.
Mhm.
Und von daher war das halt irgendwie komplett absurd in dem Moment. Genau.
Ja.
Genau.
Und dann ist sie zu uns gekommen.
Genau, und dann haben wir halt gesagt, nee, also das ist ja Quatsch, totaler Blödsinn.
Ja.
Also verstehen wir halt auch nicht. Und dann haben wir Widerspruch eingelegt gegen den Bescheid.
Ja.
Und haben nochmal ganz klar gemacht, also dass die Kinder halt, wie gesagt, minderjährig, mittellos in Pflegefamilien untergebracht. Frau Ackermann wusste sogar von einem des Kindes gar nicht, wo es untergebracht war. Das heißt, der Aufenthaltsort war gar nicht bekannt. Wie gesagt, das war eine ganz tragische Geschichte halt irgendwie. Von daher, Sperrwirkung gibt's hier nicht. Und sie war im Grunde halt in dem Moment tatsächlich die einzige Verpflichtete, die Bestattungskosten dann oder die für die Bestattung halt zuständig war.
Mhm.
Und haben das halt mit verschiedenen Argumenten dann nochmal entkräftet und haben dargestellt, dass sie tatsächlich als Bestattungsverpflichtete dann auch berechtigt war, diesen Antrag zu stellen und die Kostenübernahme im Grunde da halt auch tatsächlich rechtens war. Und im zweiten Punkt natürlich dann nochmal, dass auch die Kosten komplett im Rahmen waren.
Ja.
Also das sind durchschnittliche Kosten, die so eine Urnenbestattung halt in Niedersachsen kostet. Das war ja nichts Überteuertes. Wie gesagt, sie hat da keine großen Grabgestecke gehabt. Es gab irgendwie noch nicht mal Musik oder sowas.
Ja.
Also auch kein Geistlicher irgendwie großartig dabei. Der war so eine freie Bestattung. Todesanzeige hat sie auch nicht in die Zeitung gemacht und wie gesagt, und die Grabpflege selber war auch tatsächlich, ja, übernimmt das Sozialamt auch nicht und das hatte sie ja auch gar nicht beantragt irgendwie. Und von daher haben wir das nochmal alles aufgedröselt und haben dann im Grunde auch nochmal ganz klar gemacht, das ist wirklich das Minimum, was eine würdige und angemessene Bestattung halt ausmacht und dass sie da also nicht aus dem Vollen geschöpft hat.
Mhm.
Und dass es in keinster Weise nachvollziehbar ist, was das Sozialamt da unterstellt hat. Also,
ja. Okay. Hatte das Ganze denn Erfolg? Ich hoffe doch mal, die arme Frau Ackermann.
Ja, das hatte dann Erfolg tatsächlich. Also das Sozialamt ist zurückgerudert und ist dann unserer Argumentation gefolgt, ist dann eingeknickt. Vielleicht hat dann auch der zuständige Sachbearbeiter, der dann den Widerspruch bearbeitet hat, auch gesehen, welchen Fehler man da tatsächlich halt auch gemacht hat, weil das war einfach überhaupt nicht haltbar von der Argumentation her des Sozialamtes. Aber wie gesagt, als juristischer Laie steigt man dann in dem Moment ja auch nicht durch. Da kriegt man so einen Bescheid und sagt, nee, sie war nicht Bestattungsverpflichtete. Und allein dieses Wort Bestattungsverpflichtete ist ja dann schon irgendwie in dem Moment halt so, dass man denkt, ja, das da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht.
Naja, vor allen Dingen, das ist ja so häufig so, ne, dass Ämter und Behörden mit Menschen umgehen, die in einer Ausnahmesituation sind.
Ja.
Ne, und Frau Ackermann hat gerade ihre Tochter verloren.
Ja.
Und wenn Frau Ackermann 64 ist, dann war die Tochter ja noch relativ jung.
Ja, die war noch sehr jung.
Und du hast ja auch gesagt, ne, dramatische Umstände.
Ja.
Und wir kennen ja auch aus unserer Beratung so die Formulierungen von Sozialämtern oder so. Das ist ja weit entfernt von Empathie und einem angemessenen Ton, sondern das ist ja wirklich sehr behördig, sehr juristisch.
Mhm.
Und das ist natürlich für die Hinterbliebenen dann auch nochmal extra anstrengend.
Ja klar, das ist eine totale Ausnahmesituation.
Ja.
Also es war ja für sie dann auch im Grunde ein Schock. Also es war, es kam aus heiterem Himmel, klar, bei so einer jungen Frau. Auch wenn der Kontakt nicht mehr so gut war, aber trotzdem, klar, die war erstmal total aufgelöst, ne?
Mhm.
Und da sind Ämter dann halt auch gerade in solchen Situationen nicht besonders empathisch und zugewandt, sage ich jetzt mal.
Nee, also nein.
Nein, genau.
Nee, vor allen Dingen glaube ich oder behaupte ich jetzt mal, Frau Ackermann hat das ja bestimmt auch völlig, völlig kalt erwischt, weil für sie ja, denke ich mal, klar war, dass die Kinder sich um nichts kümmern können.
Natürlich nicht.
So, wer soll es machen, außer
genau.
ihr?
Genau.
Also war ja klar, wer das organisiert.
Genau.
Und dass sie das dann sozusagen, dass da gesagt wird, nö, hast du leider falsch gemacht.
Genau.
Also da kann ich mir vorstellen, dass sie das auch nochmal mehr als überrascht hat und sie da tatsächlich auch das sehr, sehr schwierig fand, ne?
Naja, und selbst wenn sie jetzt die Bestattung nicht vorgenommen hätte und hätte jetzt halt die Hände in den Schoß gelegt, dann wäre es ja irgendwann so gewesen, weil da ist es dann halt tatsächlich so, in dem Moment, wo nicht ganz klar ist, gibt es überhaupt Angehörige, wenn jemand verstirbt, dann ist ja erstmal die zuständige Kommune, die sind zuständig, das Ordnungsamt. Und die müssen halt im Grunde gucken, okay, die müssen auch recherchieren, gibt es tatsächlich Erben, gibt es Angehörige, die für diese Bestattung halt also die Bestattung durchführen müssen und dann auch für die Kosten aufkommen. Das heißt, die recherchieren das natürlich Und erst wenn klar ist, da gibt es überhaupt niemanden, weil wir haben ja da auch bestimmte Fristen, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, du musst ja nach dem niedersächsischen Bestattungsgesetz, musst du ja in einer bestimmten Frist dann ja auch tatsächlich die Bestattung durchführen. Mhm. Wenn es da keine Angehörigen gibt, dann übernimmt es letztendlich dann das Ordnungsamt. Mhm. Und die ermitteln natürlich weiter und würden sich dann nachher auch die Kosten erstatten lassen von den Bestattungsverpflichteten. Also das heißt, wenn nach der Bestattung rauskommt, wir haben jetzt doch noch jemanden gefunden, dann würde man den tatsächlich halt zu den Kosten heranziehen. Und da muss man halt immer ein bisschen gucken. Deswegen, wenn sie jetzt gar nichts gemacht hätte, irgendwann wäre das Ordnungsamt sowieso auf sie zugekommen, hätte gesagt.
Ja, das stimmt, aber dann wäre die Beerdigung ja schon gelaufen.
Die wäre
gewesen,
gelaufen, ne? Und das wäre eine ordnungsbehördliche Bestattung gewesen. Das heißt, da reden wir sicherlich nachher auch noch mal ein bisschen drüber mit unserem Gast. Diese ordnungsbehördlichen Bestattungen sind dann natürlich anonym, normalerweise. Ne? Ja. So, das heißt, die sehen ja nur zu, dass sie im Grunde sagen, okay, wir nach dem niedersächsischen Bestattungsgesetz müssen die und die Punkte erfüllt sein. Das heißt, derjenige wird dann die werden verbrannt, das heißt, es gibt eine Urnenbestattung, das ist halt die günstigste Bestattung, die es gibt und dann meistens halt auch anonym tatsächlich halt irgendwo und dann werden meistens mehrere Bestattungen dann an einem Tag halt auch durchgeführt, ohne dass sich jemand verabschieden kann und ohne dass man da im Grunde halt eine Möglichkeit hat. Das sind ordnungsbehördliche Bestattungen.
Mhm. Ja. Also
wenn niemand da ist oder wenn man nicht niemanden rechtzeitig gefunden haben sollte, genau.
Kann man natürlich auch drüber nachdenken, was daran würdevoll ist, ne?
Aber genau, und deswegen haben wir ja dann auch unseren Gast nachher nochmal, dass es da tatsächlich auch einen anderen Rahmen geben kann, wenn sich Leute ehrenamtlich auch engagieren in dem Bereich. Genau, weil jeder hat irgendwo Freunde, Bekannte, also auch wenn es keine Angehörigen sind, die Bestattung
oder weit entfernte
Nachbarn,
ne, von
irgendwie jemanden,
oder irgendwas.
Alte Schulfreunde oder Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen, genau. Gut, hier war es jetzt so, ne, sie hatte zumindest noch ihre Mutter und die hat natürlich so ein bisschen auch drauf, ne, hat dann halt auch dementsprechend durchtelefoniert, ne, dann, von dem Tod der Tochter dann halt berichtet und hat dann auch gesagt, dann und dann wird die Bestattung durchgeführt werden, also da war dann auch jemand halt auch bei der Trauerfeier dann halt auch dabei.
Aber hätte auch anders laufen können, wenn sie sich nicht gekümmert hätte und die einfach lange gebraucht hätten, um zu recherchieren. Ja. Ne, erstmal geguckt hätten, aha, was ist mit den Kindern? Dann drauf gekommen sind, da gibt's die Mutter.
Genau.
Hätte es sein können, dass die Tochter schon beerdigt ist.
Genau, hätte schon sein können,
weil die Frist abgelaufen ist und das Ordnungsamt nicht schnell genug in der Recherche war.
Ja.
Okay.
Genau.
Eine letzte Frage dazu. Ne, du hast jetzt einmal, gibt's das Sozialamt und einmal gibt's das Ordnungsamt. Mhm. Also das Ordnungsamt kümmert sich sozusagen um die Organisation der Bestattung, wenn keine Hinterbliebenen da sind.
Genau.
Und das Sozialamt sieht zu, dass es die Kosten eintreibt oder Kosten übernimmt, es nicht genügend finanzielle Mittel gibt. Oder wie ist das?
Genau, aber auch nur auf Antrag. Ne? Mhm. Also das ist jetzt also keine Sozialhilfe im eigentlichen Sinne, die man da beantragt. Das ist im Grunde halt eine, das ist halt eine Sozialhilfe eigener Art, nennt man das auch.
Ach so, großer Gott, ja.
Ja, ja, deswegen gibt es da auch nochmal andere, da gibt es bestimmte Einkommensgrenzen auch nochmal. Da muss man halt, wie gesagt, jetzt nicht per se irgendwie Sozialhilfe oder Grundsicherung oder Bürgergeld bekommen, um Anspruch darauf zu haben. Und wie gesagt, und diesen Antrag kann auch nur der Bestattungsverpflichtete stellen.
Okay.
Das heißt, ne, der wirklich vorrangig halt auch verpflichtet ist, die Bestattung durchzuführen. Der kann diesen Antrag stellen.
Mhm. Genau. Also das heißt, sollte jetzt irgendeine Freundin von mir sterben und ich kümmere mich um die Beerdigung, kann ich nicht sagen, okay, ich habe mich aber gekümmert und deswegen hätte ich dafür gerne das Geld zurück.
Genau.
Das muss ich eben vorher wissen. Ne?
Das
ich bin nicht bestattungsverpflichtet.
Nicht. Genau.
Und deswegen habe ich auch keinerlei Anspruch auf irgendeine staatliche Unterstützung.
Genau,
ne? Gut, aber Frau Ackermann konnten wir
helfen.
Gott
sei Dank, das war dann doch, also hat natürlich dann auch ein bisschen gedauert. Wir wissen ja, Widerspruchsverfahren sind ja nicht so wahnsinnig fix dann halt und schnell.
Ja.
Gut, wir mussten ja auch keine Fristen irgendwie beachten. Die Kosten waren halt da, aber wir haben dann halt auch mitgeteilt, dass das jetzt womöglich noch ein bisschen dauert, bis die beglichen werden können. Das hat dann auch ganz gut funktioniert alles und letztendlich ist dem Widerspruch ja dann auch abgeholfen worden. Das heißt, wir haben positiven Bescheid bekommen, die Kosten sind übernommen worden, von daher war alles gut. Aber Frau Ackermann sagte dann halt auch, also das war schon auch emotional eine schwierige Situation, weil sie ja auch nicht abschließen konnte.
Ja, ja.
Weil ja dieses Widerspruchsverfahren die ganze Zeit halt irgendwie auch da war und sie jetzt nicht wusste, was passiert mit den Kosten, hat sie natürlich auch schlaflose Nächte gehabt.
Klar.
Und von da war einfach auch dieses Emotionale da halt auch einfach schwierig.
Mhm.
Ja. Ja. Aber gut dann ausgegangen.
Wollte ich gerade sagen, wir konnten ihr immerhin helfen. Das ist ja schon mal gut und wichtig.
Ja.
Aber gerade bei dem Thema wäre es schön, wenn da vielleicht seitens der Behörden ein bisschen genauer hingeguckt werden könnte, damit eben solche Ablehnungen kruder Art überhaupt nicht passieren und vielleicht auch mal der Ton ein bisschen angemessener ist.
Das stimmt, das auf jeden Fall. Ja.
Okay. Katharina, ich danke dir für den Fall, den du mitgebracht hast.
Gerne.
Wir kommen zur heutigen Zahl.
Zahl des Schreckens oder der Hoffnung. Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
So, meine Liebe, die heutige Zahl ist die 10.
Ach, das ist fies, das weiß ich nicht. 10 Leute, 10%.
Es sind tatsächlich 10%.
Ja.
Und zwar sagt man nach Schätzungen, dass etwa 10% der Verstorbenen in Deutschland durch das Ordnungsamt beigesetzt werden, weil es entweder keine Hinterbliebenen oder nicht ausreichend finanzielle Mittel gibt. Und ehrlich gesagt, finde ich, ist das schon eine nicht unerhebliche Zahl?
Ja, 10%.
Also 10%, wo niemand da ist, der sich kümmern kann und es nicht genügend Geld gibt. Von daher finde ich, ist es ein wichtiges Thema, was wir da nochmal aufnehmen und in den Fokus rücken und vor allen Dingen ja auch mit unserem heutigen Gast besprechen, wie man vielleicht tatsächlich doch einen würdevollen Abschied gestalten kann.
Ja.
Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
Martina Forster von der Katholischen Kirche in Lüneburg und von der Tobias-Gemeinschaft in Lüneburg. Hallo Frau Forster, herzlich willkommen bei uns auf dem Ponyhof.
Hallo.
Hallo und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Sie sind uns heute per Zoom aus Lüneburg zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, über Ihr Projekt zu sprechen, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und würden auch gleich gerne mal einsteigen. Die Tobias-Gemeinschaft hat ein Projekt ins Leben gerufen, das nennt sich Würdige Bestattung für alle. Das heißt, Sie kümmern sich um eine würdevolle Beerdigung, wenn es keine Hinterbliebenen mehr gibt. Wie sieht das genau aus, was Sie machen? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja, genau. Also würdige Bestattung für alle, das ist so das Motto, das uns geleitet hat, als wir diese Initiative ins Leben gerufen haben vor ein paar Jahren. Menschen zu bestatten, sogenannte ordnungsamtliche Bestattungen, also Menschen, die keine nahen Angehörigen haben, die sonst ordnungsamtlich bestattet werden, aber das irgendwie immer fernab von Öffentlichkeit und so, dass das keiner mitbekommt, in aller Herrgottsfrühe irgendwo auf dem Friedhof einfach verscharrt, das ist nicht würdevoll.
Ja.
So, und wir organisieren viermal im Jahr Bestattungen, diese ordnungsamtlichen Bestattungen, und tragen das durch eine Gemeinschaft, die an diesen Feiern teilnimmt, also dass einfach Menschen da sind zum Abschied nehmen und machen diese Termine auch öffentlich. Also das wird in der Zeitung angekündigt, die Lüneburger Landeszeitung schaltet eine Anzeige für uns kostenfrei. Es gibt ganz viele, die sich da ehrenamtlich kostenfrei, gratis für diese Sachen engagieren. Und dadurch können Menschen teilnehmen, die jemanden kannten.
Weil jeder hat ja Freunde und Bekannte irgendwie dann trotzdem.
Nachbarn, Arbeitskollegen von früher, so dass wir dann in einer großen Runde würdevoll manchmal 2, manchmal 12 Menschen in einer Feier, in einem Ritual beisetzen. Und es gibt einen Grabstein, wo deren Namen auch eingetragen sind. Also dass es einen Ort gibt, wo man die Namen noch lesen kann, auch über den Tod hinaus, und Menschen auch zum Gedenken hingehen können.
Ach so, da gibt's sogar richtig dann im Grunde eine Art Grabstein. Das heißt, es gibt's auch ein Grab, was dann auch gepflegt wird, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Es gibt ein Grabfeld, ein ganzes Grabfeld. Das hat die Stadt Lüneburg dieser Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Also Sie merken schon, es gibt viele, die so mitwirken daran.
Ja.
Und die Grabstelen, die finanzieren wir über Spenden. Das sind so große Stein stehlen, die ein Steinmetz für uns macht. Und da werden alle Namen eingraviert.
Ah ja, das ist schön. Also dass es keine anonyme Bestattung im Grunde ist,
nein,
sondern dass man ganz
nein.
genau weiß, wer dort
in
liegt.
In der Feier werden die Namen genannt. Das sind Urnenbestattungen. Ne? Das ordnungsamtliche Bestattungen sind ja Wochen später erst nach dem Tod, weil ja erst das Ordnungsamt versucht, Angehörige zu finden.
Genau.
Die Urnen haben den Namen des Verstorbenen oder der Verstorbenen. Die Urnen werden uns auch gespendet. Also die Namen werden genannt. Es wird eine Kerze für jeden entzündet. Sie werden beigesetzt in einer Gemeinschaft, also getragen durch eine Gemeinschaft. Und die Namen sind über den Tod hinaus sichtbar, lesbar.
Ja.
Das ist das, was wir mit würdige Bestattung für alle meinen.
Ja, also ich finde, das klingt sehr schön und sehr, sehr angemessen. Ich habe mich nämlich, aber das haben Sie ja gerade schon erklärt, ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie das mit der Bestattung funktioniert, wenn Sie sagen, Sie haben ungefähr 4 Termine im Jahr. Aber natürlich, ne, wenn das erst eine Urnenbestattung durch das Ordnungsamt ist, dann haben Sie da natürlich die Möglichkeit, da auch noch etwas später eine entsprechende Feier und die Bestattung oder die Beerdigung dann zu organisieren.
Okay. Gab es denn so einen Auslöser für dieses Projekt? Also ich meine, gab es irgendwie so ein, ja, weiß ich nicht, haben Sie sich das irgendwo abgeguckt oder gibt es da jemanden, der die Idee dazu hatte? Wer ist denn, wo kommt der Ursprung her?
So wie ich das erinnere und ich war damals schon mit dabei, also es gab und gibt einen runden Tisch Friedhof, wo Menschen rund ums Thema Friedhof, die da arbeiten, sämtliche Gewerke, aber auch die Kirchen vertreten sind. Und in diesem runden Tisch gab es auch eine Auseinandersetzung, Informationen mal zum Thema Sozialbestattungen. Und in diesem uns damit beschäftigen, tauchte dann auf, Mensch, was ist denn eigentlich mit denjenigen, die keinen haben? Das ist ja nochmal anders als eine Sozialbestattung. Und so, dann haben wir das erst, ja, das sind die Ordnungsamtlichen, ja, okay, das erfährt ja keiner. Und und dann wurde irgendwie, war sehr schnell klar, das geht ja eigentlich gar, also geht nicht nach unserem Verständnis. Und dann haben wir über Kontakte von der Tobias-Gemeinschaft in Göttingen erfahren. Also, dass es da so eine Gemeinschaft gibt, die sich dieses Anliegens angenommen hat und solche Bestattungen durchführt. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen und dann ging das los. Und dann haben wir für uns geguckt und dann geguckt, mit wem können wir da kooperieren. Und dann eben mit der Stadt, mit Bestattern und der Zeitung und der Friedhofsverwaltung und. Und ein Jahr später dann die Tobias-Gemeinschaft Lüneburg gegründet. Ökumenisch, getragen von den Kirchen und vom Johanniter, von der Johanniter-Hilfsgemeinschaft und vom Sozialraum, Lebensraumdiakonie. Also großes ökumenisches Miteinander.
Ja, sind also eigentlich viele, wahnsinnig viele Beteiligte, ne, wenn man sich das überlegt. Also wie man da alles ansprechen muss, das stimmt. Ne? Die Stadt muss irgendwie mitspielen. Eine Zeitung, klar, wenn man dann halt sagt, okay, wir möchten das ganz gerne auch kostenfrei vielleicht inserieren. Bestatter, Urnen, also ich meine, da ist ja auch viel, also finanzielle Notwendigkeit da. Wird das dann auch über Spenden finanziert noch zusätzlich oder ist es so, dass tatsächlich halt alle, sage ich mal, Beteiligten irgendwie ein bisschen was dazugeben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die Mitglieder in der Tobias-Gemeinschaft, die sind einfach, engagieren sich freiwillig. Da gibt's keinen Mitgliedsbeitrag oder so etwas.
Okay.
Also das, die Ausgaben, die wir haben, und das ist eigentlich für die Stelen auf dem Friedhof. Fast alles andere, also die Musiker in den Trauerfeiern, unsere Musikerin macht das ehrenamtlich. Die Bestatter, die Kapellen jeweils herrichten, machen das ehrenamtlich. Also wir haben auch Bestatter, die sich bei uns engagieren.
Ja, ja.
Die Zeitung macht die Anzeige. Also so vieles wird gespendet. Und das, wofür wir Geld brauchen, dafür bekommen wir Spenden. Manchmal auch von teilnehmend an einer Trauerfeier, entfernten Angehörigen, die sehr angerührt sind, dass es diese Form gibt, dass sie so haben Abschied nehmen können und dann Geld spenden. Also das kommt.
Schön.
Was wir brauchen, bekommen wir.
Super. Ich frage mich, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, wie so eine Trauerfeier abläuft. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich kenne das so herkömmlich in einer Kapelle. Also ich kenne in den meisten Fällen ja kirchliche Bestattungen.
Ja.
Und dann wird ja was über die Verstorbenen erzählt auch und wie so ihr Leben war und was sie so für Menschen waren. Und das ist ja für Sie vielleicht ein bisschen schwierig, weil Sie ja die Person nicht besonders gut kennen. Wie gestalten Sie so eine Trauerfeier?
Die Trauerfeiern, auch die werden wechselnd ehrenamtlich von Pastoren, Pastorinnen, Seelsorgenden der Kirchen übernommen. Mhm. Und Sie haben recht. Also diese Ansprachen sind eigentlich die schwierigsten, weil wir ganz wenig, manchmal gar nichts von den Verstorbenen wissen. Manchmal erfahren wir aber auch etwas, ne? Wenn die Anzeige in der Zeitung steht, dann melden sich oftmals Menschen, die sagen, ich habe den Namen gelesen, ne? Das könnte sein, das ist mein Arbeitskollege und erzählen ein bisschen was. Das passiert schon, aber nicht für jeden, nicht bei jedem Verstorbenen. Wir haben bei den Trauerfeiern ein ganz einfaches christliches Ritual. In der Kapelle mit guter Musik, also mit Gesang, mit einem Kerzenritual, dass der Name gelesen wird und dann wird vor der Urne für jeden Verstorbenen eine Kerze entzündet. Das machen dann Mitglieder dieser Tobias-Gemeinschaft mit einer Ansprache, mit einem Gebet, einfaches christliches Ritual. Und dann werden die Urnen und die Kerzen von Mitgliedern der Tobias-Gemeinschaft in einer kleinen Prozession zum Grabfeld getragen. Und wir merken, dass dieses christliche Ritual, dass das irgendwie trägt. Wir stehen dann im großen Kreis all derer, die zu dieser Trauerfeier kommen, und dann werden die Urnen beigesetzt und dann werden Menschen eingeladen, selber ans Grabfeld heranzutreten, das, was man so kennt, und vielleicht eine Blume zu legen oder so. Und das passiert und das alle warten, bis auch der Letzte ans Grabfeld getreten ist. Also auch da durch dieses Ritual, das kriegt so eine Energie und Kraft der Gemeinschaft.
Ja, ich stelle mir das auch gerade sehr, sehr schön vor, vor allen Dingen, wenn Sie sagen, naja, manchmal sind es irgendwie zwei Beisetzungen, die wir dann in der Trauerfeier haben, manchmal 12. Ja. Und ich finde, dadurch, dass es mehrere sind, geht auch so der Eindruck verloren, dass da jemand einsam und alleine ist und niemand da ist. Finde ich eine sehr schöne Vorstellung.
Ja, und wir versuchen dann vielleicht in einer Ansprache über die Würde der Menschen zu reden, auch wenn wir sie nicht kannten. Ja. Und wenn wir vielleicht nur den Namen haben und nur das Alter, manche sind sehr hochbetagt, wir sind aber auch deutlich jünger. Auch wenn man jemanden nicht kennt, glaube ich, kann man von der Würde eines jeden Menschen
auf jeden Fall reden.
Ja, klar, finde ich auch.
Ja. Ja. Mich würde noch mal interessieren, das merken wir als OVD, aber man kann es natürlich auch irgendwie täglich in der Zeitung lesen. Einsamkeit wird ein immer größeres Thema und vor allen Dingen auch Problem in unserer Gesellschaft per se. Ne? Also in den letzten Jahren, gerade so seit Corona, betrifft das jetzt auch nicht nur Ältere, sondern auch zunehmend Jüngere. Und Sie machen dieses Projekt ja nicht erst seit gestern. Merken Sie diese gesellschaftliche Entwicklung auch in Ihrer Arbeit, in Ihrem Wunsch, jedem Menschen eine würdevolle Bestattung zu ermöglichen?
Ich finde das ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich könnte es ja nicht, verifizieren. Also man muss mal sagen, es ist nicht so. Also wir haben uns gegründet 2018. Dass die Zahl der Bestattungen, der ordnungsamtlichen Bestattungen in diesen Jahren signifikant zugenommen hätte. Okay. Das wäre ja so etwas, wo man sagen könnte. Das muss man, ist so nicht. Also signifikant mehr ist das nicht geworden. Wir haben wirklich die Menschen, die wir bestatten, diese Ordnungsamtlichen ohne nahen Angehörigen, wirklich viele Hochbetagte, die dann zum Teil in Heimen gelebt haben oder noch im häuslichen Umfeld, aber auch jüngere Menschen. Also ich finde, da wird nochmal deutlich, dass Einsamkeit kein Alter kennt, sondern eigentlich alle Altersgruppen umfasst. Das, was wir machen, aber ist ja eigentlich genau das andere, dass wir ja Einsamkeit überwinden und Gemeinschaft stiften. Und das ist eigentlich, für uns ist das immer die herausragende Erfahrung. Wir haben noch keine Beisetzung gehabt, wirklich noch keine, wo niemand gekommen wäre, der jemanden gekannt hätte. Also es ist nicht so, dass nur diese Menschen dieser Tobias-Gemeinschaft teilnehmen, immer Leute dazukommen. Das ist das sehr Anrührende. Und die wirklich kommen und manchmal, nur weil sie sagen, das war doch die Nachbarin von gegenüber, wir haben nur mitbekommen, die Wohnung wurde geräumt, wir wussten gar nicht, wo sie sind. Die kommen und nehmen Abschied. Das ist für mich ein Zeichen gegen die Einsamkeit. Man könnte auch sagen, was haben wir denn mit der zu tun?
Ja, das stimmt.
So. Und da gibt es so viele, jedes Mal so anrührende Begegnungen. Also, das wäre ein abendfüllendes Programm. Also,
Ja, das stimmt, ja.
Also wir machen eher diese andere Erfahrung. Wenn wir ermöglichen, dass in Gemeinschaft etwas sich ereignen kann, dann ereignet es sich auch. Also
Ist
ein
das
gutes
das?
Zeichen
Ja, das
eigentlich.
stimmt. Ist das auch das, was Ihnen das Projekt so gibt, ne, dass Sie da nochmal Gemeinschaft erlebbar machen und dass Sie jemandem seine Würde zurückgeben? Oder was ist so Ihre persönliche Motivation, sich da zu engagieren? Weil das ist natürlich auch, also niemand, sage ich jetzt mal so, geht gerne auf Beerdigungen von Freunden oder Angehörigen. Und Sie machen das sozusagen ehrenamtlich und in Ihrer Freizeit mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen. Das muss ja schon, da muss ja schon eine große Motivation hinterstecken.
Ich kann das für mich sagen und ich vermute, dass viele andere aus unserer Gemeinschaft das ähnlich sehen. Es ist etwas zutiefst Sinnvolles. Ich sage mal, ein Beispiel, ne? Also wir haben meistens bislang mit dem Wetter Glück gehabt, aber kann ja auch mal schlechtes
Ja,
werden. Das
das
ist in
stimmt.
Strömen. Ich kann Ihnen sagen, es hat in Strömen gegossen. Und es war eine Beerdigung, da habe ich eine Urne getragen. Also, ne? Das ist ja freiwillig und wir gucken immer, wer ist da, wer kann das machen. Und ich stand mit einem Kollegen, wir trugen die Urne, die Urnen und standen am Grabfeld und standen im strömenden Regen. Und es war so, dass es war so ein Gefühl von Solidarität mit
Ja.
jemandem jetzt hier zu stehen auf seinem letzten Weg, wenn ich das so sagen darf, der wahrscheinlich Zeit seines Lebens im Regen gestanden hat. Und jetzt stehen wir hier mal und so, das ist sinnvoll, oder?
Ja,
Finde ich.
sehr,
Ja.
finde ich auch, ja. Deswegen, also ich finde es das super, dass Sie das machen und ich finde ehrlich gesagt, wir haben ja auch recherchiert nach Projekten, die sich da irgendwie engagieren. Und ich glaube, ich bin auf die Thematik gestoßen, weil es einen Kollegen gibt in München, der sich da auch sehr drum kümmert. Und natürlich, vielleicht ist das in der Großstadt, kommt das auch noch mal häufiger vor. Das weiß ich nicht. Aber man hört und liest natürlich auch relativ wenig über diese Problematik. Und deswegen fanden wir das natürlich auch wichtig, dass wir das nochmal irgendwie auch in den Fokus rücken und vor allen Dingen auch die Leute in den Fokus rücken, für die das so wichtig ist und die sich eben kümmern, ne? Dass man nicht nur sagt, okay, das ist tatsächlich ein Problem in unserer Gesellschaft, dass Menschen sterben und niemanden haben, der sich kümmert und der sie auf dem letzten Weg begleitet, sondern dass es tatsächlich auch andere gibt, die sich da eben einsetzen. Ja, und ich fand es eben auch nochmal so schön, was Sie gesagt haben, ne? Also diese, wenn man Gemeinschaft schafft, ne, so, dann kommen die Leute. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man, irgendwie manchmal hat man ja das Gefühl, alle sind so sozial kalt und keiner kümmert sich um den anderen, wir sind alle so egoistisch geworden. Das ist ja gar nicht so. Und sie geben im Grunde einen Raum und dann kommen die Leute halt auch. Und das finde ich einfach einen ganz, ganz schönen Aspekt. Ja, Gemeinschaft erlebbar machen, ne? Solidarität, gemeinsam, ja, sich von Menschen zu verabschieden, die man vielleicht auch nicht kannte. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl, ja.
Und bei uns ist das so, wie sonst manchmal bei herkömmlichen Beerdigungen auch, dass wir hinterher noch zusammenstehen bei einer Tasse Kaffee oder Tee.
Ja.
Also
Ah,
werden
okay.
Bistrotische neben der Kapelle aufgestellt, ne? Unsere
Schön.
Mitglieder bringen in Thermoskannen Kaffee und Tee mit, alles völlig unkompliziert. Und dann stehen wir noch zusammen und dann ist eben noch für Menschen, die eben jemanden kannten, die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, zu erzählen. Genau.
Eigentlich so dieser klassische Leichenschmaus, ne?
Genau, so
So
machen
was
wir
man
das.
ja
Wir
auch
stehen
bei
dafür.
Verwandten dann hat, wo man dann einfach auch sagt, eigentlich ist es komisch, aber es ist ja auch schön, weil es gibt dann halt einfach auch nochmal die Möglichkeit, dann auch nochmal über den Verstorbenen zu reden und sich zu erinnern, sich auszutauschen. Und das gibt ja dann auch wieder Kraft irgendwie dafür. Weil Beerdigungen sind nun mal halt einfach wahnsinnig traurig, ne? Und einfach auch nicht schön im Ganzen. Aber das gibt dem so einen schönen Abschluss. Und von daher finde ich das toll, dass es da auch so ein, ja, Art Leichenschmaus dann doch nochmal gibt.
Was ich halt irgendwie so bezeichnend finde, ist, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, ne, über Sozialbestattung, wenn eben ne, das Sozialamt auch die Kosten übernehmen muss für eine Beisetzung. Und da hast du ja auch gesagt, dieser sogenannte Leichenschmaus gehört für das Sozialamt nicht zu einer würdigen Bestattung.
Genau. Und sie machen das. Das finde ich toll.
So, und ja. Das finde ich macht so deutlich, wie schwierig es auch zum Teil ist, ne? Also natürlich ist klar, das Sozialamt kann nicht für alles die Kosten übernehmen, aber wie wichtig eben so ein Abschluss auch für Menschen ist, die vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr so viel mit der Person zu tun hatten oder sowas, aber dass es trotzdem irgendwie nochmal eine Gelegenheit braucht, um sich auszutauschen und dass da das Sozialamt sagt, nee, also das ist für uns zählt das nicht zu einer würdigen Bestattung, das finde ich macht das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal ziemlich deutlich.
Ja.
Nee, genau, dieser Teil gehört ganz wichtig auch mit dazu.
Ja, ist ein Teil der Trauerarbeit eigentlich. Ne? Das stimmt, Sie sagten ja eben schon, es gibt ganz viele Menschen, die sich halt auch ehrenamtlich bei Ihnen engagieren, also Sie natürlich halt auch. Kann ich das auch? Also könnte ich mich jetzt, wenn ich in Lüneburg wohne, sagen, ich möchte mich bei Ihnen engagieren? Was muss ich mitbringen? Brauche ich da bestimmte Voraussetzungen? Suchen Sie überhaupt Ehrenamtliche, die ganz gerne bei Ihrem Projekt mitmachen wollen?
Also bei uns kann jeder mitmachen. Das ist, der sich diesem Anliegen irgendwie verbunden fühlt. Es gibt keine Voraussetzungen eigentlich dafür, ne? Also wenn Sie in Lüneburg wohnen würden und würden sagen, ich waren vielleicht mal bei einer Tobias-Beisetzung und würden sagen, das finde ich ein schönes Anliegen, dann können Sie einfach Mitglied werden. Und dann gibt es einen Tag im Jahr, der 13. September, das ist der Gedenktag dieses Tobias, da ist bei uns immer die Mitgliederversammlung, da werden neue Mitglieder dann auch in einem, kleinen Ritus. Also so, dass mir das auch alle wissen, das sind jetzt hier neue. Und da kommen wir zusammen mit ein bisschen erzählen von dem, was im letzten Jahr war und gibt's Anregungen, ne? Und neue Mitglieder werden aufgenommen. Und dann ist halt schon schön, wenn diese Beisetzungen sind, dass diejenigen, die Zeit haben, dann dazukommen, das nicht verpflichten, dass man das immer muss, aber dass einfach ein paar Menschen dabei sind. Und wer sich das zutraut, wer das mag, für den, wen das was ist, der zündet dann mal eine Kerze an oder trägt eine Urne, muss man aber nicht.
Okay.
Und wenn jemand gut Orgel spielen kann, dann sagt sie, ich mach mal den Orgeldienst. Oder?
Okay, das ist jetzt nicht so meins, aber
meine Klavierkünste könnte ich ja einbringen.
Wollte ich gerade sagen, ich habe früher mal Blockflöte gespielt, ne? Aber ich weiß nicht, ob es für was Würdevolles noch reichen würde. Also.
Oder Homepage-Gestaltung oder was auch immer. Da kann man dann gucken, welche Fähigkeiten werden mit eingebaut. Aber eigentlich die Trauerfeiern durch Präsenz mitbegleiten, das ist so das Haupt. Das Hauptsächliche.
Ja, mich würde jetzt noch ganz kurz zum Abschluss interessieren. Sie hatten ja gesagt, das ist ökumenisch gestaltet. Was passiert denn, wenn die oder derjenige nicht mehr Kirchenmitglied war? Können Sie sich da trotzdem kümmern oder ist das dann schwierig?
Das interessiert uns nicht.
Ah, sehr schön.
Okay. Ja, das ist ja aber auch nochmal gut zu wissen, ne? Also vielleicht für Menschen, die sich da engagieren wollen oder ne, die vielleicht auch so ein Projekt aufbauen wollen. Also sowas gibt's ja auch. Und das ist natürlich, dann ist die Frage, ne, wenn Sie sagen, Sie sind ein sehr ökumenisch geprägtes Projekt, dann hätte es ja rein theoretisch auch sein können, dass das sozusagen eine Voraussetzung ist. Aber da gucken Sie überhaupt nicht drauf.
Nein, das ist nicht von Interesse. Ne? Also die Beisetzung in einem christlichen Ritual, also da wird ein Vater Unser gebetet und versucht, einen Bibeltext zu finden, der Trost geben kann. So machen wir das, aber in einer recht freien, einfachen Form, wo ich glaube, ganz viele mitgehen können. Was ich vorhin sagte, ein Ritual, das trägt.
Ja.
Und Kirchenmitgliedschaft ist.
Interessiert Sie nicht.
Ist nicht entscheidend für uns, nein.
Das ist doch nochmal eine gute und wichtige Info. Ja, Frau Forster. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren auf dem Ponyhof, dass Sie was Dankeschön. Über Ihr tolles Projekt erzählt haben. Also ich finde super, was Sie da machen. Ich würde mir wünschen, es gäbe
überall in Niedersachsen
mehr solcher Projekte. Also eigentlich würde ich mir wünschen, solche Projekte wären gar nicht notwendig. Ja. So, aber das ist natürlich ein hehrer Wunsch und von daher finde ich das super, dass Sie Menschen, die niemanden mehr haben, noch die Würde geben. Für einen schönen Abschied. Das finde ich total super. Ja. Also herzlichen Dank dafür an Sie, an Ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich da so wahnsinnig engagieren. Und ich würde sagen, auf alle Fälle verlinken wir in den Shownotes auch nochmal Infos zu Ihrer Tobias-Gemeinschaft, falls sich da jemand weiter informieren möchte oder eben vielleicht bei Ihnen auch Mitglied werden möchte und sich engagieren möchte bei den Trauerfeiern. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Und wir haben das schon gemacht, dass wir, wenn sich Menschen von anderen Orten gemeldet haben, die gesagt haben, das finden wir gut, das bräuchten wir bei uns auch, dann versuchen wir auch mit Rat, das gut zur Seite zu stehen.
Ja, genau. Also das finde ich auch nochmal wichtig, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele sich vielleicht denken, ach, das wäre aber schön, wenn es das bei uns vor Ort irgendwie auch gäbe. Ja. Und Sie haben ja aber auch erzählt, ne, da gehört viel zu, ne? Die Zeitung, die Anzeige kostenlos schaltet, die Bestatter, die mitziehen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein bisschen was zu organisieren und ich glaube, da ist es immer gut, wenn man jemanden hat, der da schon Erfahrungen hat und der da vielleicht auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann.
Ja.
Super, Frau Forster, vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Machen Sie es gut und vielen Dank nochmal für Ihr Engagement.
Okay, bis dann.
Danke
tschüss.
Danke Ihnen für die Einladung, danke fürs hier sein.
Gerne, tschüss.
Ja, tschüss.
Das war er, der Podcast des SOVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!